Ich begrüße Sie zur Mai-Ausgabe der Talk Noir. 1986. Grisa Franzone lebt mit ihrem gewalttätigen Ehemann Saverio, genannt Sav, und ihrem 8 Monate alten Baby Fabrizio in einer Erdgeschosswohnung in der Sand of Narrow Street. Als ihr betrogener Ehemann in William Boyles Kriminalroman Heilige der Narrow Street eine Waffe auf den Tisch legt und ihre Schwester Julia bedroht, schlägt Risa ihn außer sich vor Wut mit einer gusseisernen Pfanne nieder. »Willst du dich nicht von deinem Sohn verabschieden?« sagt sie und bereut die Frage im nächsten Moment. Genauso etwas würde ihre Mutter tun, ihm ein schlechtes Gewissen machen. Risa will nur noch, dass er weg ist. Warum also die Sache hinauszögern? »Das spare ich mir«, sagt Seth. »Wollte sowieso nie Vater werden. Oder Ehemann. Aber Julia gebe ich gerne einen Abschiedskuss.« Er lässt den Rucksack auf den Boden fallen und wankt auf Julia zu, nimmt sie in die Arme und drückt lachend sein Gesicht gegen ihren Hals. Sie hält das Messer in der Hand und kann sich nicht rühren. »Lass sie los«, sagt Razor. Rasch verfrachtet sie Fab wieder in den Laufstall. Empört fängt er erneut an zu heulen, was die Spannung noch vergrößert. Dann macht Seth einen Schritt zurück. Nicht um zu tun, was Risa gesagt hat, sondern weil er bemerkt hat, dass die Pistole vom Tisch verschwunden ist. Er tritt an den Tisch und wischt mit der Hand darüber, als würde er sich vielleicht nur einbilden, dass dort keine Pistole mehr liegt. »Wo ist sie?« fragt er. »Weg«, sagt Risa. Er fängt an zu suchen. Die Obstschale, der Flurschrank, die Arbeitsflächen in der Küche. »Wo zum Teufel hast du sie versteckt?« fragt er Julia und geht zu ihr. Sie zielt mit dem Messer nach ihm. Er packt ihr Handgelenk und verdreht es, bis sie das Messer fallen lässt. Klappernd fällt es auf den Boden. Fab weint, jetzt so heftig, dass er sich verschluckt. »Ich hab sie draußen in den Gully geworfen«, sagt Julia. »Dazu hattest du überhaupt nicht die Zeit«, sagt Seth, verwaschen. Seine rechte Hand schiebt sich über ihren Bauch und ihre Brust nach oben, packt ihren Hals, fängt an zuzudrücken, als wolle er die Antwort aus ihr herauspressen. Julia fängt an zu zittern, die Augen halb verschlossen. Risa hastet in die Küche und nimmt die immer noch warme Eisenpfanne vom Herd. Sie ist angetrieben von dem Gedanken, Julia zu beschützen und gleichzeitig dem, sich von Seth zu befreien. Jede ihrer Bewegungen wird von Fabs Schluchzen begleitet, als sie neben Seth tritt. Sie hält mit beiden Händen den Griff der Pfanne umklammert, holt aus und lässt sie gegen seinen Kopf krachen. Das Geräusch ist fürchterlich, ein dumpfes Knirschen. Er kippt nach hinten um, donnert mit dem Kopf gegen die Tischkante und landet zwischen ihnen auf dem Boden. Übersetzt von Andrea Stumpf stehen die Schwestern vor der Entscheidung, die Cops zu benachrichtigen und Notwehr geltend zu machen oder die Leiche des Mannes verschwinden zu lassen. Sie rufen einen Freund aus der Nachbarschaft zu Hilfe. Tschutsch vergräbt mit ihnen die Leiche und die drei vereinbaren, den Mord ein Leben lang geheim zu halten. Bis Seths Bruder Roberto Jahre später auftaucht und Risas Geschichte in Frage stellt. Das letzte Mal hat Risa Roberto in der Woche gesehen, bevor er aus Brooklyn abgehauen ist. Wie er da jetzt ihr gegenüber am Küchentisch sitzt und Fab auf seinen Knien hüpfen lässt, wirkt er völlig verändert. Abgemagert und mit Verzweiflung in den Augen, Bartstoppeln, der Gestank nach Zigaretten und billigem Rasierwasser. Er trägt Acid-Washed-Jeans und einen blauen Hoodie, auf dem Second Annual Big Bitch Fest steht. Die Leute haben immer gesagt, dass er und Seth wie Zwillinge sind. Die Ähnlichkeit ist noch da, aber er wirkt heruntergekommen, was Seth nie war. Wenn sie ihm auf der 86th Street begegneten würde und nicht wüsste, wer er ist, würde sie ihre Handtasche ganz fest umklammern. Vielleicht sollte sie selbst hier in ihrer Küche ihre Handtasche umklammern, auch wenn nicht viel Geld darin ist. Fab stört sich an all dem nicht, er sieht seinen Onkel voller Bewunderung an, als wäre er der Mann, auf den er immer gewartet hat. Sie hofft, dass Tschutsch bald kommt. »Tut mir leid, dass mein Bruder dich einfach sitzen gelassen hat«, sagt Roberto, lässt Fab auf den Boden gleiten und tätschelt seinen Rücken. Fab setzt sich auf einen Stuhl, besser gesagt, er klettert darauf und kniet sich hin und zieht die Schachtel mit dem Regenbogenkuchen von Willibert Alba zu sich. die Riesa in seiner Reichweite abgestellt hatte. Die Kuchenwürfel mit den farbigen Schichten und dem glänzenden Schokoladenguss sind ordentlich aufgereiht und sehen frisch aus. Er greift in die Schachtel, nimmt zwei Stücke heraus und schiebt sich eins in den Mund, das andere behält er in der Hand. Risa legt die Hand auf Fats Arm, damit er sich etwas zurückhält. »Woher weißt du das?« fragt sie Roberto. »Ich bin zuerst zu meinen Eltern. Sie freuen sich bestimmt, dass du zurück bist.« »Mom ist total ausgeflippt«, sagt Roberto. »Ich dachte, dass sie sich gleich in die Hose scheißt. Entschuldigung, ich war einfach so lange weg, dass sie wahrscheinlich gedacht hat, ich bin tot. Meine Eltern, Gott schütze sie, haben mir nie was zugetraut. Dass ich selbst für mich sorgen kann. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie schwer ich schuften kann. Was ist aus Jimmy Tamuselos Frau geworden? Susie und ich haben uns gezofft und uns in Miami getrennt, aber ohne böses Blut. Sie hat sich selbstständig gemacht, ist mit einem kubanischen Gangster auf und davon. Und du, Jimmy? Hast du keine Angst, dass er sich an dir rächt, jetzt wo du zurück bist, oder die Kopfs ruft? Ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass Jimmy tot ist. Klar wird er irgendwann bei mir anklopfen, aber ich wollte eben meine Eltern sehen. Und Seth, natürlich. Da wusste ich noch nicht, was passiert ist. Als mir meine Alten erzählt haben, dass ihr beiden ein Kind habt, war sofort klar, dass ich mir den Hosenscheißer mal anschauen muss. Man erfährt schließlich nicht jeden Tag, dass mein Onkel ist, er wuschelt durch Webs Haare. Am Ende bleibt nur die Familie. Das habe ich da draußen in der Welt gelernt. Blut ist Blut. Und du? Wie geht's? Kommst du klar? Die Bewohner von Gravesend, einem italienischen Arbeiterviertel in Brooklyn, verbindet ein Fluch, der unter Amerikanern weit verbreitet ist. Die unerfüllte Hoffnung, ihr Leben für ein besseres Leben einzutauschen. Boyle beobachtet die Menschen dort mit einer Mischung aus Zuneigung und Verzweiflung. Er hat eine echte Vorliebe für Menschen aus der Arbeiterklasse. Menschen wie diese brauchen Menschen wie Boyle, schreibt die New York Times Book Review.